SRF 2 Kultur. Vor 50 Jahren, da waren die afrikanischen Kolonien gerade erstmal aus der kolonialen Unterjochung entlassen worden. Afrikanische Länder, die mit großem Optimismus und viel Erwartung in die Unabhängigkeit gingen, und in Europa musste man sich an ein anderes, an ein verändertes Afrika-Bild gewöhnen. Da war es passend, dass Radio Beromünster ein Hörspiel brachte über eine Frau, die sich früh für die Rechte und für eine andere, gerechte Wahrnehmung der Afrikanerinnen und Afrikaner einsetzte. Die britische Forschungsreisende Mary Kingsley, die 1894 nach dem Kongo aufgebrochen war und sich dort unerschrocken und neugierig auf die ansässigen Bevölkerungsgruppen einließ.
Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts saß ein gesetztes, gut angezogenes Fräulein anfangs der 30er in dem dumpfen Salon eines kleinen Frachters, der Küste von Westafrika entlang fuhr. Sie hieß Mary Kingsley und war die Tochter eines englischen Schriftstellers. Ganz allein war sie unterwegs, um eine Fahrt durch das gefährliche Kannibalenland in Französisch-Äquatorialafrika zu unternehmen. Sie hören die Geschichte ihres Abenteuers in einer Hörfolge von Charles Parr.
Das nennen Sie Nebel? Ja, woanders wäre das Nebel, aber wenn Sie erst mal ein paar Monate an der Westküste gewesen sind... Wenn Sie so lange leben, dann werden Sie erst wissen, was das hier wirklich ist.
Was ist es denn, Sir?
Tja, eine richtige Malaria ist's, die von der Küste bläst, junger Mann. Kaum haben Sie ein paar Mund voll in den Lungen, liegen Sie schon mit Fieber da.
Vielleicht halten Sie es einige Jahre an der Westküste aus. Manche von uns kommen durch, wissen Sie. Aber dann erwischt es Sie auf der Heimfahrt auf dem Schiff.
Übrigens, wohin gehen Sie, junger Mann?
Nach Calabar, Sir. Ich habe eine Stellung als Buchhalter.
Calabar, sagen Sie. Oh, da gibt's eine ganz besondere Art von Fieber, das aus Kamerun kommt.
Wissen Sie, als ich vor drei Jahren nach Calabar fuhr, war da ein junger Mann. Er fuhr zu einer isolierten Handelsstation mit einem der Schiffsboote, mit all seiner Habe in Kisten, wurde ans Land gerudert. Aber statt dass ihn, wie erwartet, der weiße Manager abholte, waren nur ein paar Eingeborene am Strand und die brachten ihn flussaufwärts zu der Handelsstation.
Fragte er nicht nach dem Manager?
Oh, das tat er schon, aber keiner von ihnen sprach Englisch und er verstand nicht, was sie sagten. So folgte er ihnen einfach. Als er zu dem Haus kam, war niemand im Wohnzimmer. Als lange nichts geschah, ging er in seiner Verzweiflung um die ganze Veranda herum. Da hörte er ein höchst sonderbares Geräusch, das aus einem der Zimmer kam und so klang, als ob eine dicke Wolke von Fliegen ans Fenster stieß. Er nahm all seinen Mut zusammen, ging hinein und da fand er, was noch von dem weißen Manager übrig war. Eine beträchtliche Menge von Ratten und ungefähr alle Fliegen von ganz Westafrika.
Das war das Kamerun Spezial, ein ganz schnelles Fieber. Das macht einen in einer halben Stunde fertig.
Was halten Sie davon, Miss Kingsley? Sie scheinen das alles mit großer Ruhe hinzunehmen.
Ich überlege gerade, wenn ich doch einmal von etwas anderem sprechen könnten als von Fieber.
Nun, da wäre zum Beispiel auch noch die portugiesische Krätze. Die gibt's hier unten haufenweise. Und dann natürlich auch Bandwürmer und Abszesse und Geschwüre. Und vor allem die Krakra.
Was ist denn das?
Krakra, oh, das ist eine Art Bandwurm, aber ein besonders langer. Manchmal sind sie 20 Meter lang, aufgerollt im Magen wie ein Knäuel.
Ja, Sie können ihn bekommen, wenn Sie Schweinefleisch essen, Miss Kingsley. Die Schweine leben von all dem Schmutz und Abfall bei den eingeborenen Hütten.
Und fast immer ist er tödlich.
Vielleicht könnten wir für einen Augenblick das Thema wechseln. Ich habe ein Buch verloren, das mir der Kapitän gestern Abend geliehen hat. Hat es vielleicht jemand von Ihnen gesehen? Es heißt Der Freund des Kapitäns.
Der Freund des Kapitäns? Nein, so ein Zufall. Wissen Sie noch, Mr. Harvey, wie man den alten Halliday tot im Bett fand?
Ja.
Gerade mit diesem Buch neben sich. Welchen Teil der Küste wollen Sie eigentlich aufsuchen, Miss Kingsley?
Sie wundern sich wohl, warum ich auf diesem westafrikanischen Dampfer saß und den Schauergesprächen der Küstenhändler zuhörte. Ich wollte mich in Afrika vor allem Forschungen hingeben. Als mein Vater vor einem Jahr starb und meine Mutter ihm ein paar Wochen später folgte, beschloss ich, das Buch meines Vaters zu beenden, das er über Recht und Religion in Afrika geschrieben hatte. Dazu waren Untersuchungen an Ort und Stelle notwendig. Zunächst erkundigte ich mich bei all meinen Freunden, was sie von Westafrika wussten. Die meisten von ihnen wussten gar nichts. Einige von ihnen sagten, »Oh, da können Sie keinesfalls hingehen. Wissen Sie, das ist das Grab des weißen Mannes.« Was ich an Informationen bekommen konnte, bezog sich vor allem auf die Gefahren und die Krankheiten von Westafrika oder auf Dinge, die man nach Westafrika mitnehmen muss, von doppelläufigen Gewehren bis zu Haarwasser. Schließlich nahm ich die Angelegenheit in meine Hände und fuhr völlig unbefangen und mit einem Minimum an Gepäck ab, wobei die schwersten Sachen meine Notizbücher und einige Kisten mit Spezialgläser waren, denn als Nebenverdienst wollte ich für das britische Museum seltene Flussfische sammeln. Daher die Reise, daher der Küstendampfer und diese Schauergespräche. Was die letzteren anging, so nahm ich sie zuerst mit großer Skepsis auf, die allerdings später geringer wurde, als ich in Accra für einen Tag an Land ging und in Gesellschaft eines verdrießlichen Regierungsbeamten einen Rundgang durch die alte dänische Vorstadt Christiansborg machte. Eine der Sehenswürdigkeiten, die er mir zeigte, war der neue europäische Friedhof.
Ich brauche Ihnen wohl nicht erst zu sagen, dass ich ein häufiger Besucher dieses Ortes bin.
Ich verstehe Sie nicht ganz. Warum gehen Sie denn immer auf den Friedhof?
Meine liebe Miss Kingsley, aus keinem anderen Grund, als um mich an den Gedanken zu gewöhnen, hier für immer zu ruhen. Hier, die zwei ausgeworfenen Gräber, die halten wir immer bereit.
Aber warum denn?
Wir müssen hier schnell beerdigen, wegen dem Klima. Deshalb haben wir immer die zwei Gräber bereit.
Nun hören Sie mal auf. Ich habe von dieser Art Gerede heute Nachmittag schon genug gehabt. Ich habe es ziemlich satt.
In dieser Jahreszeit brauchen wir sie wirklich. Gestern, vor 12, mussten wir zwei weiße Männer begraben. Und um 4 wurde mit einem Dampfer noch einer gebracht.
Die später erworbene, bessere Kenntnis der Goldküste überzeugte mich, dass die Schilderungen von der Sterblichkeit der Weißen durchaus nicht übertrieben waren. Tatsächlich gab es, kurz nachdem ich Accra verlassen hatte und auf das Schiff zurückgekehrt war, wieder eine dieser schrecklichen Epidemien. Da erinnerte ich mich mit etwas mehr Respekt an die Händler in der Passagierkajüte, deren Schauerunterhaltung mich damals so deprimiert und geärgert hatte, weil sie wie Soldaten über den Tod mit einer gemütlichen Verachtung sprachen. Das Ziel dieser Reise war Französisch-Kongo. Wir erreichten Libreville am 20. Mai 1895 und ich war nicht wenig besorgt, als mein Gepäck in das Zollbüro getragen wurde, denn außer den Kisten für meine Sammlungen hatte ich eine große Menge Spiritus für meine Insekten mitgebracht und ich fürchtete, dass der Zoll mich gleich zu Beginn finanziell ruinieren würde.
Sie haben natürlich Waffen, Miss Kingsley.
Waffen? Ich habe diesen Revolver bei mir.
Ja, dann müssen Sie für 15 Schilling einen Waffenschein nehmen, der Ihnen erlaubt, in Französisch-Äquatorialafrika so viel zu schießen, wie Sie nur wollen.
Sind Schüsse auf Gouverneure, Abteilungsleiter und Zollbeamte auch mit eingeschlossen?
Nicht ganz, Miss Kingsley.
Nun, dann will ich den Revolver lieber hier in Aufbewahrung lassen, bis ich zurückkomme. Wie viel habe ich für die Sammelkästen zu bezahlen?
Nichts, da sie für wissenschaftliche Zwecke sind.
Und für den Spiritus?
Der ist auch frei.
Oh, da bin ich aber gut davon gekommen. Ich hatte nicht die Absicht, lange in Libreville zu bleiben, denn um Recht und Religion der Eingeborenen zu studieren, musste ich den echten Afrikaner aufsuchen, da, wo er am wildesten und barbarischsten ist. Und das hieß, sich fern von den Küstenstädten halten und in Gegenden zu gehen, die den schlimmsten Ruf für Kannibalismus und Menschenopfer hatten. Nun werden Sie mir gewiss beistimmen, dass es keinen Zweck gehabt hätte, wenn ich mich in den Dschungel gestürzt und den ersten Eingeborenen, den ich traf, gefragt hätte, warum sind Sie Kannibale? Warum töten Sie bei Beerdigungen Leute? Warum dies und warum das? Ich wollte die Sache nicht noch schlimmer machen und die womöglich gute Laune der Leute mit unhöflichen Fragen über ihre Privatangelegenheiten verderben, besonders wenn man noch dazu allein und unbewaffnet zu ihnen gehen muss. So entschloss ich mich, als Händler zu reisen und mit den Kannibalen zu leben, ohne, wenn möglich, ihren Argwohn über meine eigentlichen Motive zu erregen. In Libreville nahm ich ein Flussboot. Zuerst fuhren wir 100 Meilen der Küste entlang nach Süden. Und am nächsten Tag bogen wir in die Mündung des Ogowe-Flusses ein. Langsam dampften wir flussaufwärts zwischen 2 Mauern von dichtem Dschungel, eingefasst von Bambus und Schlingpflanzen und voll von stark riechenden, hellvioletten, gelben Blüten. Am 3. Tag erreichten wir Lambarene. Ich wurde zu der evangelischen Mission geführt, die von Monsieur und Madame Jacot geleitet wurde.
Aber nicht im geringsten, Miss Kingsley. Sie sind sehr willkommen bei uns und können so lange bleiben, wie Sie nur wollen.
Es ist sehr freundlich von Ihnen, eine Fremde ohne weiteres aufzunehmen.
Wir haben nicht oft das Vergnügen, einen europäischen Landsmann zu bewirten. Und eine alleinreisende Dame, na, also das ist etwas ganz Neues für uns. Wenn es Ihnen nun recht ist, da gebe ich Ihnen für heute Nacht das Arbeitszimmer meines Mannes, ja?
Wird das denn aber Monsieur Jacot recht sein? Sicher möchte er nicht, dass sein Zimmer mit meinen Sammelgläsern und all dem anderen Kram vollgestopft wird.
Aber das macht gar keine Umstände, Miss Kingsley. Mein Mann ist auf einer seiner Evangelisationsfahrten im Distrikt und er kommt erst in ein paar Tagen zurück. Sammeln Sie Insekten, Miss Kingsley?
Insekten nicht, Fische.
Ah.
Aber das ist nur ein Teil meiner Tätigkeit. Ich möchte vor allem Recht und Religion der Eingeborenen studieren.
Oh, da kann ich Ihnen, glaube ich, helfen. Ja, ich bin sicher, einige der Eingeborenen, die an unserer Mission arbeiten, die können Ihnen Auskunft geben.
Ich brauchte lange Zeit, um Madame Jacot zu erklären, dass die Befragung von Missionseingeborenen gerade das war, was ich nicht brauchen konnte. Und dass es mein Ziel war, mit den wirklich wilden Stämmen zu leben, die nie vorher einen Weißen gesehen hatten. Das, so erklärte sie, wäre ganz unmöglich. So entschloss ich mich für den Augenblick nicht mehr darüber zu sprechen. Am nächsten Tag entsetzte sich Madame Jacot noch mehr, als ich ein Eingeborenen-Kanu nahm, um zu versuchen, wie man um die Buchten und Strudel des Flusses herum manövrieren muss. Das ist ein Vergnügen, das mit Vorsicht zu genießen ist, denn man stößt unbedingt dabei auf Krokodile. Außerdem läuft man Gefahr, in den Sümpfen den Weg zu verlieren und im Schlamm festzusitzen.
Meine liebe Miss Kingsley, es ist nicht nur unüberlegt, es ist glatter Wahnsinn.
Ich sage ja nicht, dass es kein Risiko ist, Monsieur Jacot.
Sie können das nicht tun.
Es ist schon gefährlich genug, mit einem Kanu und einer Mannschaft von Eingeborenen 100 Meilen flussaufwärts zu fahren.
Die Wilden dort sind gefährlich, Miss Kingsley. Nur eine sehr starke und gut bewaffnete Gruppe könnte sich so weit wagen.
Aber dort den Fluss zu verlassen und sich durch den Dschungel zu schlagen, bis sie den Remwe-Fluss erreichen und diesem dann bis zur Küste herab zu folgen,
Ich weiß, dass es schwierig sein wird.
Das hat noch nicht einmal ein schwarzer Händler gewagt.
Bitte machen Sie sich keine Sorgen um mich. Ich kann schon auf mich aufpassen.
Aber wissen Sie denn, was für eine Art Menschen zwischen den beiden Flüssen leben? Es sind die Fans, die wildesten Kannibalen in ganz Westafrika.
Aber das sind ja gerade die Menschen, die ich hier treffen will. Wir schlossen einen Kompromiss. Meine französischen Freunde sahen ein, dass man mich nicht davon abbringen konnte. Aber da ich nun einmal den Plan hatte, ein Land zu durchqueren, das kein Weißer je besucht hatte, einigten wir uns, dass ich ganz auf eigene Verantwortung reisen würde. Falls es schlimm ausgehen sollte, wäre das mein eigener Fehler und meine eigene Schuld. Monsieur Jacot warb freundlicherweise eine Mannschaft von 5 Eingeborenen an. Es war ein großes Kanu mit Raum für die Fracht, und ich nahm meine Handelswaren mit, meistens Stoffe und Tabak, denn ich hatte die Absicht, meine Reisekosten durch Tauschhandel zu bestreiten und die Nahrung der Eingeborenen zu essen. Der erste Tag flussaufwärts war ziemlich einfach. Störend waren die Insekten, nicht nur die Moskitos, sondern auch noch riesige Wasserjungfern, die fliegenden Hummern glichen, und Kakerlaken, die an allen möglichen und unmöglichen Ecken des Kanus saßen. Glücklicherweise schützten mich meine Mütze, die Jacke mit hohem Kragen und der knöchellange Rock so ziemlich von all diesen Plagen. Die erste Nacht verbrachten wir in einem Dorf am Flussufer, dem Heimatort eines meiner Träger. Ich kam zu keiner ungestörten Nachtruhe.
Aufstehen, Missy, aufstehen!
Was gibt's?
Die Treiber da, ganze Dorf, voll Treiber.
Der Treiber ist der Insektenfluch von Westafrika. Es ist eine große Ameise. Sie beißt und sticht und treibt ihre Kiefer tief ins Fleisch. Und selbst wenn man den Körper wegreißt, bleibt der Kopf doch in der Haut stecken. Die Treiberameisen wandern in ganzen Heerscharen. Und das Einzige, was man tun kann, ist, so schnell wie möglich ihnen aus dem Weg zu gehen. Für den Rest der Nacht war an Schlaf nicht zu denken. Und ich war froh, vor 5 Uhr auf und startbereit zu sein. Das Frühstück hier war mein erstes Eingeborenenmahl. Als eine Art hors d'oeuvre bekam ich eine Handvoll großer Larven einheimischer Käfer, die als eine große Delikatesse betrachtet werden, zusammen mit Pisangfrüchten, um sie herunterwürgen zu können. Darauf gab es ein Steak aus Boa Constrictor. Das Fleisch war ausgezeichnet. Wir nahmen Abschied von dem Dorf und setzten unsere Reise flussaufwärts fort. Den ganzen Tag sowie den nächsten paddelten wir langsam an immer wechselnden Szenen tropischer Schönheit vorbei. Die Kletterpflanzen an beiden Ufern waren zarter, als ich je vorher etwas gesehen habe. Sie waren mit glockenförmigen Blumen in leuchtenden Farben bedeckt und hingen gerade und glatt in Flächen herunter. Meine Freude über all das wurde freilich etwas durch die immer wachsende Nervosität meiner Mannschaft gedämpft. Ich verteilte eine Extraportion Tabak, um sie aufzuheitern, aber vergeblich. Kiva, der Anführer meiner Mannschaft, und Nguta, der zweite Führer, ließen sich nicht umstimmen.
Das ist ein schlechter Platz, Missi. Sehen wir großes Farndorf bald, viel groß.
Kiva hoffte, dass er auf die Freundschaft eines Fahnen bauen könnte, namens Vicky, mit dem er einmal ein Geschäft gemacht hatte und der in dem Dorf lebte, dem wir uns näherten. Bald verbreitete sich der Fluss zu einem einsamen See. Es war spät am Nachmittag. Der kurzlebige Glanz des Sonnenuntergangs verblich, als wir begannen, den See zu durchkreuzen. Auf dem ansteigenden Boden hinter dem fernen Ufer konnten wir gerade noch die unbestimmten Silhouetten eines großen Dorfes erkennen. Die ersten Töne, die wir hörten, waren nicht gerade ermutigend. Sag, Kiva, ist das eine Art Kriegstanz, den wir da hören?
Das ist nicht Kriegstanz, Missi. Das großes Fest im Dorf. Aber nicht gut für uns. Kommen wir zu schlimmer Zeit.
Warum?
Sie denken, wir Feind kommen leise, wenn Dorf Fest hat.
Wir hielten direkt auf den Strand zu und sprangen ans Ufer. Jeder Mann mit schussbereitem Gewehr und zwangen uns zu einer lärmenden Fröhlichkeit. Plötzlich wurde es still. Einen Augenblick später kam eine schwarze Masse nackter Menschen den steilen Pfad herab, um uns zu besichtigen. Jeder Mann von ihnen, Frauen waren keine darunter, trug ein Gewehr und außerdem hatten sie ihre Messer aus den Scheiden gezogen. Es waren ungefähr 150. Wenn sich Kivas Freund nicht unter ihnen befand, war unsere Aussicht, am Leben zu bleiben, sehr gering. Kiva trat einen Schritt vor. Der Rest hielt sich nahe zusammengedrängt und versuchte, sorglos auszusehen.
Vicky! Vicky!
Es gab ein langes und unheimliches Schweigen. Nguta, mein zweiter Führer, der neben mir stand, leckte sich ununterbrochen die Lippen, und man sah ihm an, wie leid es ihm tat, mitgekommen zu sein.
Vicky! Vicky!
Es wird schlimm werden, sehr schlimm für uns, Missy, wenn Vicky nicht hier ist.
Kiva! Vicky! Freund Vicky!
Die erste Reihe der Fans öffnete sich und ließ einen gut aussehenden Mann durch. Kiva umarmte ihn mit einer Freude, die, wie ich ohne weiteres glaubte, durchaus echt war. Dann drängte sich auf einmal Nguta durch die Menge und begrüßte auf überschwängliche Weise einen anderen Mann, den er als Fahnenfreund wiedererkannte und hier unerwartet traf. Die Krise war vorüber und wir waren aufgenommen. Wir stiegen alle zusammen zu dem Dorf hinauf und Kiva brachte seinen Freund Vicky zu mir, um ihn mir vorzustellen.
Das sei Missi, unser Chef. Sie kommen von weit her.
Wo? Deine Mann?
Kein Mann. Ich komme hierher, um Handel zu treiben.
Warum du haben keine Mann?
Ich gebe viel Tabak. Viel Tabak für Elfenbein und Gummi.
Du suchen einen Mann.
Ich gab es auf, denn offensichtlich war ein weiblicher Händler ohne Mann etwas, was die Fahnenmentalität einfach nicht fassen konnte. Ja, sagte ich hätte einen Mann. Vickys Gesicht leuchtete sofort auf. Nach einer überraschend ruhigen Nacht brachen wir früh am anderen Morgen mit einem Fahnenführer auf, der uns zu dem nächsten Dorf bringen und ein gutes Wort für uns einlegen sollte. Das war zweifellos ein gutes System, das ich die ganze Expedition hindurch aufrechterhalten konnte. Unsere Last war um einige Sack Tabak leichter und um zwei kleine Elefantenzähne schwerer geworden. Tag für Tag strauchelten wir durch das Dunkel der Dschungelpfade, über denen die Blätter einen so dichten Baldachin bildeten, dass wir manchmal auf dem ganzen Weg nicht einen Sonnenstrahl sahen. Ein großer Teil des Weges führte durch weite Sümpfe, und oft musste der Führer unserer Schar mehrere Male nach einer Furcht suchen. Bis zum Hals stieg er in den braunen, teigigen Schlamm, um dann an Hals und Beinen mit Blutegeln bedeckt wieder aufzutauchen und es an einer anderen Stelle wieder zu versuchen. Wenn ich gerade voranging, fiel mir die Pflicht zu, eine Furcht zu finden. Es wäre für mich gefährlich gewesen, Furcht zu zeigen oder Nein zu sagen. So wartete auch ich im Schlamm. Nach unseren Ruhepausen im Wald war es meine Gewohnheit, allein weiterzugehen, um einen kleinen Vorsprung zu bekommen, da es mir schwer fiel, mit der übrigen Schar Schritt zu halten. Bei solch einer Gelegenheit sah ich plötzlich ungefähr 50 Meter vor mir 5 Gorillas, ein riesenhaftes altes Männchen, ein junges Männchen und 3 Weibchen. Glücklicherweise hatten sie mich weder gesehen noch gehört, so legte ich mich hin und beobachtete sie. Das große Männchen war über 6 Fuß lang, und alle 4 wieherten und schnatterten. Kiwa und Ngunda, die sich von hinten näherten, sahen mich liegen und krochen neben mich. Ich glaubte, Kiwa wolle schießen, so legte ich die Hand auf sein Gewehr, um ihn davon abzuhalten. Ich beobachtete die Gorillas mit großem Interesse, bis ich mich zu Kiwa umdrehte und sah, dass sein Gesicht gänzlich und zwar auf eine höchst merkwürdige Art verzerrt war. Himmel, dachte ich, er bekommt einen Anfall.
Missy, Missy.
Die Gorillas drehten sich mit einem Ruck nach uns um und stießen eine Art Gebell aus. Dann liefen die 3 Damen mit dem Jungen in den Dschungel hinein. Das alte Männchen aber richtete sich zu seiner vollen Größe auf und kam auf uns zu. Jetzt musst du schießen, Kiwa.
Muss warten, Missy. Gut, das Pulver viel nass.
So warteten wir, bis die Mündung von Kiwas Gewehr ihn fast berührte. Dann schoss er. Die Brust des Biestes war zerschmettert. Es war das furchtbarste Tier, das ich auf meinem ganzen westafrikanischen Ausflug gesehen habe. Die Nachricht von dem weißen, weiblichen Händler schien uns vorangegangen zu sein, denn als wir am 6. Tag uns dem nächsten Farndorf näherten, trafen wir einen Mann, der uns von der anderen Seite des Sumpfes zurief, er habe etwas zu verkaufen. Wie der Blitz waren wir bei ihm, in der Hoffnung, dass es ein Elefantenzahn sei. Es stellte sich aber heraus, dass es ein menschliches Bein war. Der Zwischenfall regte meine Mannschaft ziemlich auf. In diesem Dorf hatte ich lange Gespräche mit den Fans über Kannibalismus und über Fetische. Meine Notizbücher und meine Sammelgläser füllten sich. Wenn ich in meine Hütte ging und zuerst die Skorpione und Ratten wegjagen musste, hatte ich das Gefühl, dass meine Reise sich gelohnt hatte. Als ich einmal in der Nacht aufwachte, bemerkte ich einen starken Geruch in der Hütte. Ich merkte, dass er von einem Stoffsack herkam, der an dem Dachbalken hing. Ich nahm ihn herunter und schüttete den Inhalt in meinen Hut. Es waren eine menschliche Hand, 3 große Zehen, 4 Augen, 2 Ohren und 1 Stück Haut. Ich schloss daraus, dass, wenn auch die Fans ihre Nachbarn essen, sie doch gern kleine Stücke von ihnen als Andenken behalten, ein wenig liebenswürdiger Zug. Das war unser letztes Farndorf. Am nächsten Tag erreichten wir den Rebwe-Fluss und von da an war es nur noch ein einfaches Reisen, mit Ausnahme von einigem Kentern auf unserem Weg durch die Stromschnellen. 3 Tage später nahm uns ein Flussdampfer auf, der mich nach Libreville brachte. Und damit war mein kleiner Ausflug beendet.
Mary Kingsley brachte für das britische Museum eine schöne Sammlung von Insekten, Muscheln, Pflanzen, Reptilien und Süßwasserfischen heim. In den nächsten 2 Jahren schrieb sie über das Leben der Eingeborenen in Westafrika und hielt darüber Vorträge. Sie sprach von ihrem Kongo-Ausflug, als wäre es wirklich nur ein Ausflug gewesen. Aber so sehr sie auch ihre Leistung verharmloste, so konnte doch nichts die Tatsache verbergen, dass die zarte Reisende, die in voller viktorianischer Ausrüstung vom Hut bis zu den Stiefeletten sich durch unbekanntes Kannibalenland durchgekämpft hatte, eine Frau von ungewöhnlichem Mut und großer Entschlossenheit war. Bald nach Ausbruch des Südafrikanischen Krieges schiffte sich Mary Kingsley nach Kapstadt ein. Sie bot der Regierung ihre Dienste an und wurde als Krankenschwester zu kranken Burengefangenen gesandt. Überarbeitung unter schonungslosen Bedingungen schwächte sie. Sie bekam Typhus, an dem sie am 3. Juni 1900 starb. Sie hatte gewünscht, auf der See begraben zu werden. Die sterblichen Reste dieser unbezähmbaren kleinen Forscherin wurden von einem Torpedoboot vor dem Hafen von Simonstown dem Meer übergeben. Sie wurde mit allen militärischen Ehren begraben. Das war der Ausflug nach dem Kongo, die Geschichte von Mary Kingsley. Eine Hörfolge von Charles Parr in der deutschen Übersetzung von Else Franke Rutta. Die Sprecher waren Valerie Steinmann als Mary Kingsley, Jaromir Borek, Dom de Bern, Ulla Dubi, Willi Buser, Ebba Johansen, Rudolf Hofmann, Max Knapp, Bertolt Büche und Wilhelm Tisch. Regie hatte James Meyer.
Die Reise nach dem Kongo der Mary Kingsley im Jahr 1894, ein dokumentarisches Hörspiel aus dem Jahr 1963, nach einem Text von Charles Parr in der Übersetzung von Else Frank Rutha, ein Beitrag in unserer Serie Schicksalsjahr 1963.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.